RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 18. September 2017. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderbares Indonesien und Lass uns Indonesisch sprechen. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Unun, Puji und Nunu. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun. Unun, hören Sie die Schlagzeilen. Regierung unterstützt einheimische Autoindustrie weiter. Humanitäre Hilfe aus Indonesien wird von der Regierung von Bangladesch erhalten. ASEAN-Außenminister werden humanitäre Krise in Myanmar in der UNO erörtern. Man muss die Bokori-Insel retten. Pakistanische Elektrizitätsgeschäft braucht indonesische Kohle. Indonesien erhielt 2 Siegtitel beim Korea Open 2017. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Die indonesische Regierung wird die einheimische Autoproduktion unterstützen. Dazu wird sie einige Regelungen zur weiteren Entwicklung der nationalen Autoproduktion erlassen. Dies sagte der indonesische Präsident Joko Widodo gestern in Klaten, Zentraljava, als er die Fabrik der Dorfsfahrzeuge besuchte. Die Fabrik hat das Fahrzeug für Dörfer namens Mahesa produziert. Der Präsident rief die Produzenten der Autoindustrie dazu auf, einen Plan zur Geschäftsentwicklung und zum Fahrzeugsverkauf vorzubereiten. Der Präsident Joko Widodo sagte dazu weiter, dass die Regierung die Aufgabe habe, um das Fahrzeug Mahesa zum Betreten des Marktes zu führen und das Fahrzeug zu verzertifizieren. Darüber hinaus soll die Emissionsprüfung für das Fahrzeug durchgeführt werden. Die Regierung von Bangladesch hat eine humanitäre Hilfe aus Indonesien erhalten. Diese Hilfe wird bald für Flüchtlinge aus Rakhine State in der Stadt Sokbazar gewährt. Die indonesische Botschafterin in Bangladesch, Rina Sumarno, als Vertreterin der indonesischen Regierung, sagte dazu, die humanitäre Hilfe aus Indonesien in Höhe von 54 Tonnen sei am Samstag, den 16. September 2017, in Chittagong angekommen. Das Kampfflugzeug der indonesischen Luftwaffe vom Typ Hercules C-130 hat die Hilfe in Sehmal befördert. Rina Sumarno sagte in ihrer Pressemeldung für den Staatlichen Rundfunk RRI in Jakarta dazu, die Regierung von Bangladesch habe bisher noch keine Genehmigung für die indonesische Delegation gegeben, um die Flüchtlingslager oder in der Stadt Cox's Bazar wegen des Sicherheitsanlasses zu besuchen. Der Verwaltungsdistrikt von Cox's Bazar meint, dass die humanitäre Hilfe aus Indonesien heute in die 12 Orte in den Flüchtlingslager verteilt werde. Der Verwaltungsdistrikt von Cox's Bazar arbeitet mit internationalen Organisationen wie dem UN-Hochkommissionär und der Internationalen Organisation für Migration zusammen, die Hilfe von Rohingya-Flüchtlingen zu gewähren. Die Außenminister Mitglieder des Verbandes Südostasiatischer Nationen ASEAN werden die humanitäre Krise in Myanmar wegen des Konfliktes zwischen den Rohingyas Befreiungstruppen Arakans ARSA und dem Militär im Rakhine State innerhalb der UN-Vollversammlung in New York, USA am 23. September 2017 erörtern. Dies sagte die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi in Jakarta. Die ASEAN-Außenminister werden auch über die letzte Situation in Rakhine State und über einen Weg für alle Mitgliedsländer diskutieren, um die humanitäre Hilfe für die Opfer in Rakhine State zu gewähren. Die Lieferung der Hilfe für die Bewohner in Rakhine State hat noch Hindernisse, da die myanmarische Regierung, das Rotkreuz-Komitee und die Hilfsgeberländer, einschließlich Indonesien, noch nicht den Mechanismus dafür vereinbart haben. Die Außenministerin Retno Marsudi hat sich in Verbindung mit dem Nationalen Sicherheitsberater Myanmars, U Thaung Thun, gesetzt, um die Beschleunigung des Lieferungsprozesses der humanitären Hilfe für die Bewohner in Rakhine State zu fördern. Die indonesische See- und Fischereiminister Susi Pujiastuti sagte, dass die Korallenriffe auf der Insel Bokori, Südost-Sulawesi, bereits zerstört sei. Man müsse deshalb sie retten. Dies teilte Ministerin Susi Pujiastuti gestern in Kendari der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit. Die Insel Bokori sei eines der maritimen Reiseziele in Südost-Sulawesi im Bezirk Konawe. Die Provinzregierung Südost-Sulawesi führt die Werbung für dieses Reiseziel weiter durch, damit die Insel Bokori weltweit bekannt wird. Man hat auch verschiedene Einrichtungen und Infrastruktur wie Ferienhäuser und Villen dort gebaut. Die pakistanische Elektrizitätsgesellschaft Jamsoro Power Company Limited möchte Kohlen aus Indonesien importieren. Jamsoro plant, zwei Kraftwerke jeweils mit der Kapazität 660 MW zu bauen. Sie benutzen nur Kohlen mit niedrigen Kalorien. Dazu brauche Pakistan jedes Jahr 4,2 Millionen Tonnen Kohlen aus Indonesien. Dies teilte der Direktor von Jamsoro Power, Muhammad Hasan Chang, kürzlich nach dem Treffen mit dem indonesischen Generalkonsul in Karachi der Presse mit. In seiner Presseerklärung berichtete das indonesische Konsulat in Karachi, am Montag, den 18. September, Jamsoro Power Company Limited hoffe, Kohlen aus Indonesien zu importieren. Das indonesische Generalkonsulat in Karachi begrüßte die Bitte von Jamsoro und wird ihm dabei helfen, nach größten Kohlenproduzenten Indonesien zu suchen. Indonesien ist der fünftgrößte Kohlenproduzent in der Welt. Im Jahre 2016 konnte Indonesien 419 Millionen Tonnen Kohlen herstellen. Außerdem beträgt der indonesische Kohlenvorrat mehr als 8 Milliarden Tonnen. Es ist Indonesien gelungen, bei dem Badminton-Turnier Korea Open Super Series 2017 in Seoul, Korea, allgemeinen Sieger zu werden. Am Montag, den 17. September, sicherten das indonesische Gemischdoppel und der indonesische Einzelspieler den Erfolg des indonesischen Badminton-Teams. Im Finale konnten die indonesischen Gemischdoppelspieler Praven Jordan und Debbie Susanto das chinesische Paar Wang Yilyu und Huang Dongping mit 21-17 und 21-18 besiegen. Im Finale des Einzelspiels konnte der indonesische Spieler Anthony Sinisuka Ginting seinen Landsmann Jonathan Christie mit 21-13, 19-21 und 20-20 schlagen. Inzwischen sind die chinesischen Spielerinnen Huang Yangqiong und Yu Qianghua disiegerin im Damen-Doppel geworden. Die Spielerin aus Indien, Pusarla Fofsindi, errang den Siegtitel im Damen-Einzel. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.256,32 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 12.361 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 11.278 Rupiah. Und nun zum Wetter, Jakarta am heutigen Mittag, Sonne bei 32 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute Indonesiens Hilfeleistung für Rohingya. Zum Thema. die indonesische Regierung unterstütze wieder Rohingya-Flüchtlinge. Nach der Lieferung von 10 Containern von Lebensmitteln und Medikamenten im Januar und Februar, am Mittwochmorgen, 13. September 2017, schickte die indonesische Regierung wieder humanitäre Hilfe für Rohingya-Flüchtlinge an der Grenze zu Myanmar-Bangladesch. In seiner Rede bei der Freigabe von 34 Tonnen humanitärer Hilfe auf dem Flughafen Halim Perdana Kusuma in Ostjakarta am Mittwoch sagte Präsident Joko Widodo, dass die humanitäre Hilfe geschickt werden konnte, nachdem wir die Außenministerin Retno Marsudi beauftragten, um mit den Regierungen von Myanmar und Bangladesch sich zu treffen. Die von Präsident Joko Widodo am Mittwoch veröffentlichte humanitäre Hilfe für Rohingya-Flüchtlinge war die erste Stufe, die diesmal von der indonesischen Regierung geschickt wurde. Es besteht aus Reis, Fertiggerichten, Wassertanken, Zelten, Kinderbekleidungen und Decken, die von 4 indonesischen Militärs Hercules-Flugzeuge vom Flughafen Halim Perdana Kusuma in Ostjakarta transportiert werden. Nach dem Leiter der indonesischen Bürgermission Junjungan Tambunan ist die Hilfe, die am dringendsten von den Flüchtlingen zu diesem Zeitpunkt benötigt. Die Regierung von Indonesien hat sich verpflichtet, die Belastung von Rohingya-Flüchtlingen zu entlasten, indem sie verschiedene Schritte durch den Diplomatieansatz unternehmen und direkte Unterstützung von mehr als 370.000 Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch schickt. Die humanitäre Hilfe für Rohingya-Flüchtlinge kann sicherlich nicht allein von der Regierung getan werden. Mehrere humanitäre Organisationen in Indonesien, Unternehmen und Privatsektoren halfen auch der Bewegung der indonesischen Regierung. Sie sind an den Bemühungen beteiligt, das Leiden der Rohingya-Flüchtlinge an der Grenze zu Myanmar-Bangladesch zu lindern. Auch die Unterstützung der Regierung Bangladesch und internationaler Organisationen ist unentbehrlich. Damit soll sichergestellt werden, dass die Unterstützung der indonesischen Regierung gezielt und nach Bedarf gezielt werden kann. Die Bemühungen der indonesischen Regierung sind es verdient, geschätzt zu werden, weil sie mehr auf wirkliches Handeln bei der Lösung des Rohingya-Konflikts zu setzen, indem sie humanitäre Hilfe und Diplomatieansätze anstatt nur kritisieren und protestieren. Hoffentlich kann die indonesische Regierung, die humanitäre Hilfe leistet, für Rohingya-Flüchtlinge von Vorteil sein. Und es wird Diplomatie geben, um die Konflikte zu lösen, damit es keine Opfer mehr gibt. Soweit Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir Ihnen die historischen Ereignisse die am 18. September passierten. Der Frieden von Belgrad vom 18. September 1739 beendete den 7. russisch-österreichischen Türkenkrieg. Dabei verlor Österreich die meisten seiner Erwerbungen aus dem Frieden von Pasarowitz vom 21. Juli 1718 wieder an das Osmanische Reich. Ihm blieb nur das Temesvarerbanat, während die kleine Walachei im heutigen Rumänien sowie das zwischenzeitlich bestehende burgische Königreich Serbien mit Belgrad und ein Grenzstreifen in Nordbosnien verloren gingen. Der osmanische Chronist Ebu Sehil Nu'man Effendi hat über die Arbeit der österreichisch-osmanischen Grenzscheidungskommission in seinem Werk Treffliche Maßnahmen berichtet. Aufgrund des Ausscheidens Österreichs aus dem Krieg und eines Bündnisses zwischen dem Osmanischen Reich und Schweden musste auch Russland, das zuvor erfolgreich gegen die Türken kämpfte, einen Friedensvertrag mit den Osmanen schließen, der die meisten russischen Eroberungen wieder rückgängig machte. Am 18. September 1860 schlugen die piemontesischen Truppen des General Enrico Cialdini bei Castelfidardo Ancona die päpstlichen Truppen der Generale de Pimodan und La Moriciera. Die Schlacht von Castelfidardo ist eine der kleineren Schlachten des Sardinischen Krieges vom 1859 bis 1860, hat aber große Bedeutung, da dadurch eine Vereinigung des Königreiches Sardinien-Piemont mit dem von Garibaldi in seinem Zug der 1000 eroberten Königreich Neapel möglich wurde. König Victor Emmanuel II. Annektierte weite Teile des Kirchenstaates und vereinigte fast ganz Italien unter der Krone des Hauses Savoyen. Die vom Papst erhoffte französische Intervention blieb dank der diplomatischen Arbeit des piemontesischen Ministerpräsidenten Schäfer und des vorläufigen Verzichts auf die Besetzung Roms aus. 1961. Das Flugzeug mit dem amtierenden UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld an Bord stürzt unter mysteriösen Umständen bei einer Friedenskommission in Kongo ab. Sein Nachfolger wird Situ Utan. Dag Hammarskjöld starb in der Nacht zum 18. September 1961 bei einem ungeklärten Absturz seines UN-Flugzeuges an der Grenze zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Nordrhodesien, dem heutigen Sambia. Bei dem Absturz starben alle 15 Personen an Bord, darunter auch sein Berater für Afrika-Fragen, der deutsche Ethnologe Heinrich Wieschow. Fehlerhaftes Kartenmaterial und die Ermüdung der Piloten werden als Ursache vermutet. Hammarskjöld war auf dem Weg zu einem Treffen mit dem Präsidenten Katangas Moise Djombe, um im Rahmen der ONUC-Mission der Vereinten Nationen in der Kongo-Krise zu vermitteln. Es wurde vermutet, das Flugzeug sei abgeschossen worden. Die UN strengte in den folgenden Jahrzehnten mehrere Untersuchungen an, die keinen eindeutigen Befund liefern konnten. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören!
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der RSI Indonesien, unser Im Blickpunkt behandelt heute das Thema Indonesien und Bangladesch intensivieren eine Kooperation im Energiebereich, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Indonesien und Bangladesch unterzeichneten einen Kooperationsvertrag, um die Kooperation im Energiebereich zu intensivieren. Die Kooperation wird dann angesichts des Imports der Flüssignaturgaslieferung aus Indonesien und des Aufbaus der Gasinfrastrukturen realisiert. Der Kooperationsvertrag basiert auf die gute Absicht zwischen Indonesien und Bangladesch, um die Kooperation im Energiebereich zu vertiefen. Bei der Unterzeichnung des Vertrags am Freitag, den 15. September 2017 in Jakarta, sagte der indonesische Minister für Energie und Mineralvorkommen, Ignatius Jonan, dass dies die erste Kooperation für die Beschaffung des Flüssignaturgases sei. Die Kooperation wird von Geschäft zu Geschäft von der staateigenen Old- und Gesellschaft PT Pertamina und Petro Bangla als der staateigene Betrieb Bangladesch durchgeführt. Ignatius Jonan brachte zum Ausdruck, dass die Kooperation das Geschäft und die Wirtschaft zwischen beiden Seiten sehr beachte. Er betont, mit dieser Kooperation sei es zum ersten Mal für Pertamina, um das Flüssignaturgas zu liefern. Demzufolge müsse die Geschäftskooperation auf kommerziellen Wert zwischen beiden Ländern basieren. Er hoffe, dass die Kooperation zwischen Indonesien und Bangladesch nicht nur im Gasbereich, sondern auch in anderen Energiesektoren realisiert werden könnte. Bei dieser Gelegenheit sagte der Strom-, Energie- und Mineralvorkommen-Minister von Bangladesch, Nasrul Hamid, setzte die Eröffnung des Kooperationspotentials im Energiesektor. Die Kooperation dient dazu, das Defizit der Flüssignaturgaslieferung in Bangladesch zu bewältigen. Demzufolge benötige Bangladesch zurzeit die Flüssignaturgaslieferung, da das Energievorrat dieses Landes weiter gesunken ist. Er teilte mit, dass im Jahr 2018 Bangladesch voraussichtlich das Flüssignaturgasdefizit in Höhe von 1 Million pro Jahr erleben und sich zu 11 Millionen Tonnen pro Jahr im Jahr 2030 erhöhen werde. Um das Defizit zu bewältigen, werde die Regierung von Bangladesch das Flüssignaturgas durch Petro Bangla importieren, sagte Nasrul Hamid weiter. Des Weiteren sagte der Direktor von Petro Bangla, Abul Mansur Masfetullah, dass der Import des Flüssignaturgases dazu beitrage, dem weiteren hohen Bedarf an Gas in Bangladesch zuvor zu kommen. Petro Bangla erwartet, um das Flüssignaturgas aus Pertamina in Höhe von 1 Million Tonnen pro Jahr importieren zu können. Jetzt braucht Bangladesch etwa 700 Millionen Kubikmeter pro Tag. Voraussichtlich wird der Import sich zu 2.500 Millionen Kubikmeter pro Tag in den kommenden 10 Jahren erhöhen. Etwa 41% der derzeitigen Gasnutzung in Bangladesch wird zugeteilt, um 71% des Kraftwerkes in Bangladesch zu decken. Darüber hinaus wird die Flüssignaturgaslieferung für den industriellen Bedarf und auch für Haushalt verwendet. Auf anderer Seite sagte die Gasdirektorin von Pertamina, Yeni Andayani, dass Pertamina die Kooperation mit Bangladesch bald realisieren werde. Demzufolge stehe dieser Kooperationsplan nicht nur im Zusammenhang mit der Flüssignaturgaslieferung, sondern auch mit den Infrastrukturen, um die Änderung des Gases zu der Energie zu unterstützen. Liebe Zuhörer, soweit der Im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens. Thank you.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien mit mir, Nunung Nursiah. Bei diesem Programm können Sie die interessanten Reiseziele, Kunst, Kultur und Kur Indonesiens kennenlernen. Heute besuchen wir den Bias Tugelstrand auf Bali. Außer auf der Kurzwelle können Sie unser Programm über Livestreaming voi.co.id auch hören. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Die Insel Bali ist eines der beliebtesten Touristenziele Indonesiens und ist weltweit bekannt. Bali wird immer von ausländischen Touristen besucht. Neben der kulturellen Vielfalt kommen die meisten Touristen nach Bali, um ihre natürliche Schönheit zu genießen, vor allem die Strände. Wenn Sie nach Bali kommen und auf der Suche nach einer ruhigen Strandrundfahrt sind, können Sie zum Bias Tugelstrand fahren. Dieser Strand ist sehr natürlich und nicht viele Touristen, die diesen Strand besuchen. Liebe Zuhörer, der Name von Bias Tugel stammt aus der balinesischen Sprache, die aus dem Wort Bias besteht, was bedeutet Dasan und Tugel abgeschnitten sind. Dieser touristische Bereich ist wie ein Stück Strand mit weißem Sand, dessen Küste nicht so weit ist. Diese Küstenlinie ist nur etwa 150 Meter entfernt. Auf der rechten und linken Seite ist die Felsen begrenzt. Diese Felsen, die diese Attraktionen abgesehen von anderen Stränden machen. Deshalb fühlt sich die Atmosphäre an diesem Strand so ruhig an. Liebe Zuhörer, es gibt eine Vielzahl von interessanten touristischen Aktivitäten, die Sie tun können, wenn Sie diesen Strand besuchen. Zum Beispiel entspannen auf weichem weißen Sand, schwimmen im blauen Ozean, Wassersportaktivitäten wie Snorkeln, Tauchen und Surfen. Links vom Strand gibt es Korallen, die kleine Lagunen bilden. Das Einweichen in diesem Lagunenkreis ist eine beruhigende und erfrischende Aktivität von der Hektik der Stadt. Liebe Zuhörer, der Strand Bias Tugel liegt im Bezirk Karangasem auf Bali. Es dauert circa 2 bis 2,5 Stunden von Denpasar, der Hauptstadt der Provinz Bali, um an diesem Strand zu kommen. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel, so ist es ratsam, ein Fahrzeug zu mieten, wenn Sie diesen Strand besuchen wollen. Es gibt keinen Zugang zum Bias Tugel Strand zu genießen. Aber du kannst nicht an diesem Strand bleiben, denn es gibt keine Unterkunft. Liebe Zuhörer, das war Wunderbares Indonesien über Bias Tugel Strand auf Bali. Wir werden uns morgen wieder mit anderen interessanten Themen treffen. Auf Wiederhören!
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Dieses Programm ist die Zusammenarbeit zwischen der Stimme Indonesiens und der Agentur für Sprachentwicklung des Indonesischen Kultur- und Bildungsministeriums. Der Titel des heutigen Indonesischunterrichts ist Meine Armbanduhr ist kaputt oder auf Indonesisch Jam tangan saya rusak. Viel Spaß beim Zuhören und beim Lernen der indonesischen Sprache. Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst werde ich die Vokabeln und Phrasen im Zusammenhang mit dem heutigen Thema vorstellen. Ich werde das Wort zweimal vorlesen, danach können Sie wiederholen. Die Armbanduhr auf Indonesisch Jam tangan. Jam tangan. Kaput auf Indonesisch rusak. Rusak. Warum auf Indonesisch kenapa? Kenapa. Fallen auf Indonesisch jatuh. Jatuh. Heute Morgen auf Indonesisch pagi ini. Pagi ini. Gucken auf Indonesisch lihat. Lihat. Nicht funktioniert auf Indonesisch tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Der Batterie auf Indonesisch Batterie. Batterie. Auslaufen auf Indonesisch habis. Habis. Unmöglich auf Indonesisch tidak mungkin. Tidak mungkin. Kaufen auf Indonesisch beli. Beli. Kundendienst auf Indonesisch layanan purna jual. Layanan purna jual. Die Garantiekarte auf Indonesisch kartu garansi. Kartu garansi. Wo auf Indonesisch di mana? Di mana? Jetzt auf Indonesisch sekarang. Sekarang. Begleiten auf Indonesisch menemani. Menemani. Die Uhr reparieren auf Indonesisch mereparasi jam. Mereparasi jam. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun zeigen wir Ihnen ein Gespräch als Beispiel für den heutigen Indonesischunterricht mit dem Titel Jam tangan saya rusak oder auf Deutsch Meine Armbanduhr ist kaputt. Das Gespräch ist zwischen Budi und Tono. Sie sind im Büro. Ich will die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Sätze noch einmal. Meine Armbanduhr ist kaputt. Auf Indonesisch, Jam tangan saya rusak. Jam tangan saya rusak. Warum? Fällt es? Auf Indonesisch, kenapa? Apakah jatuh? Kenapa? Apakah jatuh? Nein. An diesem Morgen, als ich auf meine Uhr schaute, war es tot. Auf Indonesisch. Tidak. Pagi ini, waktu saya lihat jam tangan saya, itu tidak berfungsi. Tidak. Pagi ini, waktu saya lihat jam tangan saya, itu tidak berfungsi. Vielleicht laufen die Batterien aus. Auf Indonesisch, mungkin baterainya sudah habis. Mungkin baterainya sudah habis. Es ist unmöglich. Ich habe erst vor kurzem die Armbanduhr gekauft. Auf Indonesisch, tidak mungkin. Jam tangan ini belum lama saya beli. Tidak mungkin. Jam tangan ini belum lama saya beli. Als du die Armbanduhr kauftest, gab es einen Kundendienst dafür? Auf Indonesisch. Pada waktu kamu beli, apakah ada layanan purna jualnya? Pada waktu kamu beli, apakah ada layanan purna jualnya? Es sollte sein. Aber ich habe vergessen, wo die Garantiekarte ist. Auf Indonesisch. Seharusnya ada. Tapi saya lupa kartu garansinya ada di mana. Seharusnya ada, tapi saya lupa kartu garansinya ada di mana. Dan begleite ich dich jetzt ins Reparaturladen zu gehen. Auf Indonesisch. Kalau begitu, sekarang saya temani kamu ke reparasi jam. Kalau begitu, sekarang saya temani kamu ke reparasi jam. Danke. Auf Indonesisch. Terima kasih. Terima kasih. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören, sampai jumpa lagi.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal stellen wir Ihnen einige Kronjonglieder vor, die von Ipo gesungen werden. Zu Beginn dieses Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Solo di Waktu Malam oder auf Deutsch Solo am Abend. Menawan di sanubari. Liebe Zuhörer, das Lied mit dem Titel Solo di waktu malam ist die Komposition von Maladi und vom Sänger Mus Mulyadi Populit Wude. Dieses Lied wurde dann von einigen indonesischen Keroncong-Sängern, einschließlich Ibo, gesungen. Wie der Titel des Liedes beschreibt, dieses Lied die Sonnheit der Stadt Solo am Abend, einschließlich im Vollmond. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Keroncong-Lied mit dem Titel Merah Delima oder auf Deutsch Rubinrot. Viel Spaß beim Zuhören! Einstürer, das Lied mit dem Titel Merah Delima erzählt über einen rubinroten Fingerring. Obwohl dieser Fingerring kein Diamant ist, wird er bis zum Tod aufbewahrt. Dieses Lied wird mit der Lyrik Mein Sprechen wird mit dem Fingerring, mit Diamanten im Ringfinger als Zeichen des treuen Herzens bewiesen. Wie die anderen Kronzong-Lieder ist dieses Lied mit Stomtem-Rhythmus. Das Lied mit dem Titel Merah Delima, das von Sutejo komponiert wurde, wurde auch von anderen Kronzong-Sängern gesungen. Es wurde aber von Sundari Sukoco populiert. Obwohl Ibu einige Kronzong-Lieder gesungen hat, gibt es aber nicht viele Informationen über diese Sängerin. Liebe Zuhörer, zum Schluss unseres heutigen Programms Musik Regenbogen spielen wir Ihnen zwei weitere Lieder von Ibu Fo. Diese Lieder haben den Titel Melati Pesanku oder auf Deutsch Jasmin, meine Botschaft, und Tanah Airku oder auf Deutsch meine Heimat. Auf Wiederhören.
Ucapan hati berat.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.